Epheser, ja genau, ich habe letzte Woche gut aufgepasst. Seerosen, nein, naja, sie sind schön, vielleicht, ja schon. Also wie gesagt, wir befinden uns ja derzeit in der Predigtserie zum Epheserbrief und der Helmut war ja so lieb und hat uns da letzte Woche einen Einstieg gemacht und ich setze heute fort. Und im... Ah ja, letzte Woche hat meine Schwiegermama geheiratet. Stimmt, da war doch was. Okay, also ja, also wie auch immer, ich spreche heute über Epheser 2, 1 bis 10 und in dem Abschnitt geht es verstärkt um die Gnade Gottes und das ist auch sehr schön, weil ich finde, das passt auch sehr gut zu unserem ganzen Einstieg und womit wir als Glaubende eigentlich beschenkt werden. Und ich fange mal an, dass ich euch einfach die Bibelstelle vorlese. Und gehe dann näher drauf ein. Ich habe die Hoffnung für alle Übersetzung genommen, weil die halt einfach für den Hörer, für unser modernes Gehör irgendwie flüssiger ist. Das neue Leben als Geschenk der Gnade. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben, und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Für mich ein wunderbarer Text. Doch bevor ich auf den näher eingehe, möchte ich ein bisschen ausholen und so ein bisschen diese Bibelstelle in den historischen Kontext bringen. Es ist also der Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Und Ephesus war eine Stadt an der Küste Kleinasiens und zugleich auch dessen Hauptstadt und hatte einen sehr starken politischen und religiösen Einfluss. Also dort war starker Einfluss auf das Leben der Menschen in dieser Gegend. Und die meisten Einwohner dort waren griechischen Ursprungs, aber es gab unter ihnen auch viele handeltreibende Juden. Und in Ephesus selbst gab es einen riesigen Tempel, der der Verehrung der Göttin Artemis oder auch Diana galt, der damals zu einem der sieben Weltwunder zählte. Und eben Ephesus war damals ein Zentrum des heidnischen Götzendienstes. Und außerdem war es ein wichtiges Politik-, Bildungs- und Wirtschaftszentrum, ähnlich wie etwa Alexandria in Ägypten. Und man muss sich vorstellen, genau in dieses Zentrum hinein, in dieses Zentrum des Götzendienstes eigentlich, wird das Evangelium verkündet. Und der genaue Zeitpunkt, wann das Evangelium dort zum ersten Mal hingekommen ist, ist nicht bekannt. Aus der Apostelgeschichte wissen wir nur, dass zu Pfingsten, als der Heilige Geist in Jerusalem auf die versammelten Menschen niederkam, eben auch Menschen aus Kleinasien darunter war. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass da auch jemand aus Ephesus irgendwie dabei war und das eben weitergetragen hat. Und Paulus selbst hat ja viele Missionsreisen unternommen und ließ Menschen als Gemeindegründer auch in Ephesus zurück und diente auch selbst dort mehrere Jahre lang dieser jungen Gemeinde in Ephesus. Und dieser Brief ist nichts finde ich, nichts anderes als ein Bauplan für Gemeindegründungen für die Gemeinde selbst, welche Herausforderungen Menschen im Prinzip in der Gemeinde haben können und auch was sie von Gott, jetzt blöd gesagt, als Gewinn bekommen. Also was uns als Menschen, was es für ein unglaublicher Gewinn ist, wenn wir Gott in unser Leben lassen. Und Paulus richtet sich zwar in dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, aber die Werte, die er dieser Gemeinde vermittelt, sind ja für uns genauso wertvoll. In dem Sinn richtet er sich genauso an uns. Und die zentrale Aussage von der heutigen Bibelstelle ist einfach unser geistlicher Tod und die Gnade Gottes, die wir erhalten, also und weswegen wir sie erhalten und weshalb wir sie brauchen. Und ich fange mal mit dem Thema Tod an, das ja der Paulus sehr dramatisch gleich anspricht zu Beginn. Gleich im ersten Vers lesen wir: Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Und damit spielt er an, nicht auf unseren leiblichen Tod, weil, wie wir wissen, sind ja nicht alle Menschen in Ephesus tot umgefallen, sondern er spricht auf den geistlichen Tod an. Mit dem Tag des Sündenfalls wurden wir ja alle geistlich tot. Das heißt, wir wurden von Gott getrennt. Also mit diesem geistlichen Tod meint er einfach damit, dass wir von Gott geistlich, also von Gott getrennt waren, angeklagt, verurteilt. Und die Worte von Paulus sind hier relativ ernst zu nehmen. Also er schreibt nicht, naja, wir sind halt geistlich geschwächt oder wir sind unvollkommen ohne Gott, sondern er schreibt wirklich, wir sind tot ohne Gott. Und zuerst kommt bei uns Menschen dieser geistliche Tod. Da leben wir ja leiblich immer noch mehr oder weniger gut. Dann kommt der leibliche und irgendwann einmal der vollkommene Tod. Und jetzt, wie ich schon angespielt habe, geistlich tote Menschen sind ja jetzt nicht tot im menschlichen Sinne, sondern die sind quicklebendig und leben ihr Leben. Doch der Punkt ist, geistlich tot ist einfach, dass man nicht so lebt, wie es Gott gefällt. Und etwas weiter lesen wir dann, wie sich geistlich Tote verhalten. Zum Beispiel, ihr wart Gott ungehorsam und wolltet nichts von ihm wissen. Satans böser Geist beherrscht unser Leben. Oder eigensüchtig wollen wir unser Leben selbst bestimmen mit all seinen Verlockungen. Und ich finde, das klingt jetzt sehr trist und verstaubt und manche sagen, ja, die Verlockungen und böse Geister und das klingt so mystisch. Aber es ist einfach die Gier und die Lust und die Dinge in unserem Leben, die einfach Priorität haben vor Gott und die uns einfach dadurch von dem Weg abbringen, den Gott einfach für uns gedacht hat. Und das ist ja auch dieses Wort Sünde klingt so schwer. Dabei heißt Sünde nichts anderes als Zielverfehlung. Das heißt, dass wir einfach nicht den Weg gehen, den Gott für uns gedacht hat und dadurch eigentlich Dinge in unserem Leben erfahren und haben, die wir so nicht hätten, wenn wir einfach auf Gott hören würden. Und bekanntermaßen sind ja unsere menschlichen Kräfte dort am Ende, wo es um den Tod geht. Sowohl um den leiblichen, wie auch um den geistlichen Tod. Aus menschlicher Sicht können wir also eigentlich nichts dagegen tun. Und das ist, finde ich, der springendste Punkt in dieser Bibelstelle, den Paulus auch den Menschen vermitteln möchte. Dass sie es aus eigener Kraft eigentlich gegen diese Art von Tod nichts tun können. Und da kommt aber die Gnade ins Spiel. Und das ist die gute Nachricht. Gott selber hat etwas dagegen getan, dass wir geistlich tot sind, weil er hat uns lebendig gemacht, vom Tod auferweckt und uns einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Und zwar durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz, der für deine, meine, unsere Schuld gestorben ist, für unsere Irrwege, für unsere Verfehlungen. Und Gott gibt uns dieses Geschenk durch seine Gnade mit Barmherzigkeit und Liebe. Und nicht durch ein Werk, das wir getan haben, nicht durch eine vorher erbrachte Leistung, nicht weil wir so toll waren vorher, nicht weil wir irgendetwas getan haben vorher. Ich habe dann mal nachgeschaut, was Gnade eigentlich wirklich heißt, jetzt wörtlich übersetzt. Und es ist die wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Und ich finde, da stecken zwei schöne Details drin, nämlich frei und Wille. Das heißt, Gott gibt es uns aus freien Stücken und er lässt aber auch uns den freien Willen. Ich kann jederzeit sagen, danke Gott, interessiert mich nichts und drehe mich um. Er zwingt mich nicht, sein Geschenk anzunehmen. Aber er gibt es, und wie das mit Geschenken oft so ist, es ist einfach da, das Geschenk. Ob ich es nehme oder ob ich es haben will oder nicht, es ist aber trotzdem da und es liegt einfach nur bei uns, ob wir es haben wollen oder nicht. Und in diesem Zusammenhang wird auch das griechische Wort Agape verwendet. Und Agape ist jetzt nicht nur was zu essen nach der Hochzeit, sondern ist das also ist ein griechisches Wort für Liebe, aber jetzt nicht unbedingt nur die Liebe zwischen Mann und Frau oder die Liebe zwischen Geschwistern, sondern diese geschenkte, herzliche Zuwendung von Gott, die es einfach ohne Vorleistung gibt. Und was mich dann auch so fasziniert hat, und da müsst ihr mir meinen Exkurs in die evangelische Kirche verzeihen, Gnade ist auch ein zentrales Thema, mit dem sich Martin Luther vor über 500 Jahren auseinandergesetzt hat. Und nachdem wir ja letztes Jahr 500 Jahre Reformation gefeiert haben, ist natürlich das sofort bei mir aufgetaucht, als ich über Gnade gelesen habe. Weil eines der fünf Grundpfeiler der Reformation ist die Gnade. Allein aus Gnade, sola gratia, ist einer dieser Kernwerte. Und es ist so schön, dass wir dann lesen, dass offensichtlich Martin Luther genauso interessiert den Paulus gelesen hat und ihm genau diese Dinge auch in diese Dinge beschäftigt hat. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Paulus gar so die Werke ablehnt. Und auf die gehe ich dann später noch ein, weil Werke per se sind nichts Schlechtes. Aber wieso er das so besonders betont, dass eben diese Gnade geschenkt ist und ohne Werk zu haben ist. Weil auch, und da komme ich wieder zurück auf, wie es in Kleinasien damals war, die Menschen, selbst die Christen, haben dann damals angefangen, wieder irgendwelche Rituale einzuführen, irgendwelche Speisegesetze, irgendwelche Feste. Und der Paulus wollte dieser Gemeinde in diesem Brief einfach auch noch einmal mitteilen, bitte fokussiert euch nicht auf die Werke, nicht weil ihr besonders tolle Feste feiert oder weil ihr irgendwelche Gesetze beachtet, seid ihr errettet, sondern einfach nur aufgrund der Gnade Gottes. Jetzt ist, natürlich kommt dann die Frage an, naja, wie bekomme ich diese Gnade jetzt oder wie kann ich teilhaben an dieser Gnade? Was kann ich als sozusagen geistlich Toter, der ich ja bin, als Mensch, weil ich immer wieder Verfehlungen mache, wie kann ich nun bewirken, dass ich da Anteil habe? Und da geht der Paulus dann auch wieder darauf ein, nur durch Glaube kann ich diese Beziehung bekommen. Und also diese Vergebung meiner Verfehlungen und damit meine Auferstehung von diesem geistlichen Tod, wenn man es so sperrig ausdrückt, und diese Beziehung zu Gott gibt es nur durch die Gnade, durch den Glauben an das Evangelium und den stellvertretenden Tod von Jesu am Kreuz. Aber, und das kann ich nicht oft genug betonen, ich kann mir das nicht verdienen, weil Glaube auch keine menschliche Leistung ist. So nach dem Motto, je intensiver ich glaube, desto mehr ist mir vergeben oder je intensiver ich glaube, desto besser stehe ich da oder nein, so funktioniert das nicht bei Gott. Wie komme ich zu glauben? Da kann jeder Christ seine eigene Geschichte erzählen, aber indem ich das Evangelium höre und lese. Glaube ist somit eine Geistes- und auch eine Herzenssache. Wenn ich mich Gott öffne, wird er zu mir sprechen, auf verschiedenste Art und Weise. Und das ist für mich dann so schön, weil man sieht, dass Gottes Gnade es einfach ist, dass die Epheser und damit ja irgendwie auch wir mit Christus lebendig gemacht worden sind. Und dadurch, dass Jesus uns lebendig macht, ist irgendwo ein Teil von ihm in uns drin. Und wir sind irgendwie Gottes Werk selber. Und aus dem heraus tun wir da noch gute Dinge. Ich will nicht sagen, dass jetzt jeder Christ immer nur gute Sachen macht, aber es soll nicht das Werk, es kommt nicht das Werk zuerst. Also ich tue jetzt gute Sachen und deswegen bin ich gerettet, sondern ich bin gerettet, weil ich einfach daran glaube, dass ich gerettet bin, weil Gott das für mich getan hat. Und dann tue ich die guten Werke, die daraus resultieren. Und da komme ich wieder zu den 5 Solas der Reformation, die möchte ich euch einfach mitgeben. 2 hatten wir eh schon. Sola fide, allein der Glaube. Sola gratia, allein die Gnade. Sola scriptura, allein die Schrift, also das Lesen des Evangeliums. Solus Christus, nur durch Christus, Christus allein. Und soli Deo gloria, allein Gott gehört die Ehre. Und das ist für mich einfach, das ist so ein Kernwert, dass einfach, das ist das, was wirklich zählt. Wir können ja auch dann im Vers 10 lesen. Was wir jetzt tun und was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. Also Gott hat uns quasi neu gemacht. Indem wir Ja zu ihm gesagt haben, hat er uns neu gemacht. Und wir müssen also nichts Besonderes tun, um bei ihm beliebt zu sein. Aber, wie ich schon gesagt habe, wenn wir Gott einfach in unser Herz lassen, wird es uns einfach aufs Herz legen, dass wir gute Werke tun. Werke selber sind ja nicht primär falsch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so ein Tausendsasser bin und immer tue und immer mache. Und wie sinnvoll das immer ist, ist eine andere Geschichte. Aber er sagt, wir sollen quasi nicht einfach nur tun, aber auf der faulen Haut sollen wir auch nicht liegen. Sondern es ist eben etwas, was, wenn wir ihn in die Mitte stellen, sollen wir Werke tun, die ihm dienen und die er uns aufs Herz legt und nicht Werke, die uns dienen. Und das ist der nächste springende Punkt, auf den Paulus auch noch hinweist, ist, dass selbst unsere Werke, unsere christlichen, nicht unser Verdienst sind und unsere Leistung, sondern das Resultat seiner Gnade, weil wir seine Werke gar nicht erbringen können, wenn wir ihn nicht zu uns lassen. Unser neues Leben mit Gott ist also, und unser Glaube sind also eine Gnade von Gott. Aber unsere Bewährung als Christen, also was wir quasi mit dem Geschenk Gottes tun, das ist unsere menschliche Leistung. Und die gute Nachricht ist, du musst nur einmal zu Jesus Ja sagen und du bist errettet. Und dennoch braucht man ihn jeden Tag, damit er uns einfach weiterträgt und uns hilft, seine Werke weiterzutun. Und wenn jemand von euch unter euch ist, der sagt, ich habe noch nie Ja zu Jesus gesagt, oder ich bin mir eigentlich nicht sicher, oder ich brauche ihn momentan ganz besonders, weil ich kann momentan einfach nicht, dann bete ich sehr gern nachher für euch und ihr könnt zu mir kommen. Und ich möchte jetzt für euch alle noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du so groß bist, dass du so barmherzig bist, dass du uns deine unermessliche Gnade schenkst, dass wir einfach als Menschen, die einfach in die Irre gehen, einfach vor dich kommen können und sagen können, Vater, wir wollen dein Geschenk annehmen, das du für uns gemacht hast, dass wir zu dir kommen können mit all unseren Lasten, mit all unserer Schuld, mit all dem, was wir in unserem Leben fehlgehen. Und ich möchte euch segnen damit, dass der Vater zu euch spricht. Ich möchte euch heute wieder einladen, meine Gnade zu nehmen. Und damit segne ich euch einfach alle. Ihr seid errettet. Das Einzige, was ihr dazu tun müsst, ist einfach zu sagen, Vater, bitte, ich möchte mich dir öffnen. Komm du zu mir, ich lade dich in mein Leben ein, heute und bis in den Rest meines Lebens. Amen.